NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Unterwegs mit Prominenten. Verabredet haben wir uns heute mit Volker Krause, Biomüller in Bohlsen bei Uelzen. Mit seiner Bäckerei beliefert er Bioläden und Bio-Supermärkte in ganz Deutschland mit Backwaren aller Art. Die Sonne mit der Ehre im Mund, im Logo, kennen viele. Am Mikrofon ist Hans-Jürgen Otte. Ja, Volker Krause, wir stehen hier in Ihrer Backstraße. Backwaren haben hier eine Straße. Was passiert hier?
Die Straße, Backstraße heißt deswegen Backstraße, weil es doch ziemlich lang aussieht. Das sind über 100 Meter.
Und ist das eine Autobahn oder eine Bundesstraße?
Das ist, sagen wir mal, eine Bundesstraße, die hier eine gerade Strecke durchläuft. Und das ist für die Produktion von Keksen vorteilhaft, weil für das Aufbereiten des Teiges, für das Backen braucht man eine gewisse Strecke und auch für das Auskühlen der Teiglinge.
Und es hat gerade so gepfiffen. Ist hier irgendwie was verbrannt oder was hat das bedeutet?
Da habe ich gerade nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber nee, weiß ich nicht.
Möchte ich mal wissen, was der Biomüller Volker Krause zum Frühstück isst?
Ich esse zum Frühstück meistens Brot. Gar nicht Brötchen, obwohl ich nur 10 Meter laufen muss und hätte die Brötchen. Ich esse lieber Brot. Ich kann aber gar nicht erklären, warum. Und es ist überwiegend Roggenbrot. Und das esse ich in der Regel mit Honig. Also ich bin morgens ein Süßer und später wird es dann herzhafter.
Das Ganze ist ja Bio. Wie wird das eigentlich kontrolliert? Ob es nur hier die Kekse sind, die wir hier gerade vorbeifahren sehen? Knäckebrotscheiben sehe ich hier. Moment, was ist das denn hier?
Das ist die Zuführung für die Herstellung eines Crunchies. Und Crunchy ist ein gebackenes Müsli.
Die Zuführung, das klingt so technisch.
Das ist ja noch nicht fertig. Das ist also der Teig, wenn man so will.
Woraus besteht er denn?
Aus überwiegend Flocken. Ich sehe hier noch Reiscrisps. Das sind sozusagen, die kann man eigentlich auch so kaufen. Also aufgeplusterte Reismehlextrudate. Die machen dieses Crunchy etwas knuspriger, luftiger. Ansonsten Siruppe.
Ja.
Honig, Siruppe, überwiegend auch sehr häufig Reissirup, um das Produkt zu binden und eine Knusprigkeit reinzukriegen. Und
das essen Sie auch morgens oder nicht?
Das esse ich mitten am Tag hin und wieder.
Okay. Vielleicht sollten wir den Hörern und Hörerinnen doch mal sagen, wie es hier aussieht. Das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Wir haben hier eine Straße, wie Sie es ja nennen, Bundesstraße, über 100 Meter lang, in einer Breite von, sagen Sie?
Also das Gebäude hat knapp 10 Meter Breite,
genau.
Und hier passen zwei Straßen rein.
Straßen
zwei
heißt
Linien,
hier Förderbänder.
Zwei Produktionslinien.
Auf denen zum Beispiel diese Vorform des Crunchy-Müsli laufen.
Die auf jeder Linie muss der Teig erstmal aufbereitet werden, welcher Teig auch immer. Für das Knäckebrot auf der einen Seite, auch für das Crunchy auf der anderen Seite. Am Anfang steht immer die Bereitung von Teig.
Ja, wo ist der Anfang?
Der Anfang ist hier hinter uns.
Okay.
Wir sehen da sogenannte Knetkessel. Ja.
So, geh mal ein bisschen weiter.
Du kannst Krause. Ihn nochmal fragen.
Jetzt haben wir schon gelernt, dass hier geknetet und gerührt wird wie in einer normalen Bäckerei. So, dann laufen die Zutaten und der Teig hier über die Förderbänder. Wohin? Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Rechts das Knäckebrot.
Ja, rechts sieht man, dass wie mit einem Nudelholz zu Hause der Teig ausgerollt wird zu einem flachen Teigband. So. Und muss dieses Teigband auch noch aufgeteilt werden in Knäckebrotscheiben.
Ja.
Wir sehen hier vorne zwei Schneidevorrichtungen in Längs- und Querrichtung, sodass wir rechteckige Knäckebrote kriegen.
Ja, die sind immer rechteckig, ne? Auch bei Ihnen.
Ja.
Man könnte ja sagen,
rund
wäre auch interessant.
Es ist einfacher zu schneiden. Wenn ich runde Formen oder andere Formen schneiden will, dann habe ich immer einen Rest. Da bleibt ja Teigrest übrig.
Wie verhindert man, dass Knäckebrot zerbricht, wenn man Butter drauf schmiert?
Indem man die Butter erstmal weich werden lässt und nicht so harte Butter nimmt.
Ich habe mal gehört, wenn man zwei Knäckebrotscheiben aufeinander legt, geht das auch.
Auch eine gute Idee.
Gut, ja. Okay. Also rechts haben wir jetzt die Knäckebrotfertigung.
So, und wenn die einzelnen Rohlinge, die sind ja noch roher Teig, fertig sind, dann werden sie automatisch jetzt in den Ofen gefördert, den wir da vorne sehen.
Schon als quadratische Scheiben. Ja, aber alles ist noch weich, ne?
Das ist noch ganz weich, ist noch keine Temperatur drauf gekommen.
Gut, aber jetzt fehlen noch restliche 80 Meter, die ich jetzt noch vor uns
sehe. Gehen wir gleich hin. Der Ofen hier ist ungefähr 30 Meter lang. Und auf diesen 30 Metern in einer Durchlaufzeit von, sagen wir mal, 7 Minuten, von sagen wir mal, 7 bis 10 Minuten, je nach Gebäck, in einer Temperatur um und bei 170 bis 200 Grad,
Das heißt, die nächsten 20 Meter ist der Ofen, wenn man so will.
Knappe 30.
Oder 30 sogar. Also das ist ja so ein Metallungetüm, sag ich mal, weiß-grau gehalten. Wie man das auch in der Küche kennt, aus denselben Materialien, denke ich mal.
Der Ofen wird beheizt mit Erdgas und durch die Konstruktion des Ofens wird die Wärme einfach auf das Gebäck gebracht, wie das in einem Ofen, Backofen zu Hause auch ist.
Nichts recycelbar, was Energie angeht, Erdgas. Sind Sie sich das nicht schuldig?
Das sind wir uns schuldig. Das ist auch berechnet worden, nur die Abwärme, die geringe Abwärme, die hier noch entweicht, ist die so gering, dass sich ein Recycling, eine Rückgewinnung der Wärme überhaupt nicht lohnt.
Nee, gut, aber Erdgas ist ja nicht eine wiedergewinnbare Energie.
Ja, ne? Das ist ein etwas längeres Thema. Wir haben auch das geprüft, weil wir aus den Schälprodukten des Dinkels, nämlich die Dinkelschmelzen, die Schale des Dinkels, zur Gewinnung von Wärme einsetzen werden. Zunächst allerdings für die Heizwärme von Gebäuden. Im Ort startet gerade ein großes Projekt für 75 Dorfbewohner, die wir dann mit der Verbrennung von Dinkelspelzen bei uns an der Mühle mit Wärme versorgen werden. So. Und hierfür, für die Backstraßenöfen, für diese Öfen, gibt es die Technik nicht. Da warten wir noch drauf.
Haben wir verstanden. Jetzt drängt sich mir natürlich die Frage auf, Volker Krause, es ist ja jetzt schon ein mittelständischer Betrieb. Ich habe mir das mal notiert. Sie haben 42 Millionen Umsatz. Sie stellen 650 Produkte selbst her. Sie haben 240 Mitarbeiter. Das ist ja nicht ganz ohne. Warum dieser große Betrieb in einem so kleinen Ort wie Bohlsen mit 500 Einwohnern?
Das war von Anfang an gar nicht vorgesehen. Es hat sich so ergeben. Und schließlich und endlich kann man es kaum verhindern.
Aber es gibt ja einen Nukleus, der, glaube ich, Ihnen schon sehr nahe lag aus familiären Gründen, nämlich die Mühle.
Die Mühle, ja. Vor jetzt 38 Jahren war ich eigentlich überhaupt nicht davon ausgegangen, dass ich am Ende meines Studiums diese Mühle übernehmen würde.
Studiert haben Sie Volkswirtschaftslehre.
Ja, und Politik auch noch. Und es hat sich dann Ende der 70er Jahre die Situation ergeben, dass der elterliche Betrieb kurz vor dem Konkurs stand. Oder er hätte stillgelegt werden müssen, um nicht größeres Unheil zu erleben. Und ich habe aufgrund der politischen und ökologischen Bewegung der 70er Jahre und aufgrund der Tatsache, dass ich eine ganze Reihe von Freunden und guten Bekannten kennengelernt habe, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, wie wir anfangen können, die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten, da waren wir alle auf der Suche nach neuen Ansätzen, nach neuen Ideen zu wirtschaften.
War das jetzt nur ein Weg, den Sie für sich gesucht haben, um eine berufliche Zukunft zu finden, oder war das auch so ein bisschen Weltverbesserei?
Also es gehört beides, glaube ich, dazu. Also die kritische Sicht auf die Dinge, die Welt der damaligen Zeit, auf die Grenzen des Wachstums, von denen wir heute mehr denn je wissen und vieles mehr. Und die Ideen, die aus der Ökologiebewegung entstanden sind und aufgrund meiner auch politischen Studien, wie sich sozusagen ländliche Räume negativ entwickeln, wie sie soziale Verwerfungen zeigen, hat mir dann den Mut gemacht, mit den Freunden zusammen die Idee fortzuspinnen, diesen elterlichen Mühlenbetrieb als Nukleus für etwas anderes, was auch immer, für einen sogenannten Alternativbetrieb zu nutzen und die Ideen versuchen, in die Tat umzusetzen. Wir sind in den 70er Jahren alle gewohnt gewesen, als Studenten nur zu diskutieren. Wir konnten theoretisch die Welt unheimlich verbessern und ich will mich da nicht drüber lustig machen. Das war für mich auch sehr wichtig, aber das dann in die Tat umzusetzen, hatte einen großen Reiz.
Ihr Label, das ich schon erwähnt habe, die Sonne mit der Ähre im Mund, erinnert ja so ein bisschen an die Grünen und an die Anti-Atom-Bewegung. Fühlen sich ihr nahe?
Ja, nach wie vor. Und daher stammt diese Sonne auch. Die ist etwas leicht frivol umgestaltet worden von einem Grafiker in der frühen Zeit. Und es ist nach wie vor auch Ausdruck von Energiewende, Ausdruck von regenerativen Energien. Die Sonne ist auch Ausdruck von Leben und von, so wie sie grinst, ist sie auch Ausdruck von Fröhlichkeit. So versuchen wir auch unsere Arbeit zu verstehen, dass sie immer recht lustig und mit Freude geschieht. Und deswegen bleibt diese Sonne auch ein ganz starkes Symbol für diesen Betrieb.
Vielen Dank soweit. Ich will noch mal den Hörerinnen und Hörern sagen, was Sie noch erwartet. Wir sind ja jetzt in dieser, in Anführungsstrichen, Lärmhölle dieser Backstraße, aber bald wird es, glaube ich, ruhiger, Herr Krause. Wir werden nämlich auch die Mühle natürlich besuchen auf unserem Rundgang durch diesen kleinen Ort Bohlsen bei Uelzen und auch noch einen Abstecher in Ihr Elternhaus machen und vielleicht auch noch das kleine Dorfmuseum anschauen. Und da treffen wir auch noch den früheren Bürgermeister Otto Schröder. Und ich glaube, es wird auch noch Ihre Schwester auftauchen. Aber bevor wir jetzt den Spaziergang wirklich anfangen, wollen wir gerne ein bisschen Musik hören, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen Luft schöpfen können. Was soll es sein?
Wir hören als erstes von Chris Farlow das Lied All or Nothing. Und dieses Lied hat Helmut Vollmer, den langjährigen Freund und Wegbegleiter und Bäcker, und mich immer in den Situationen begleitet, wo es darum ging, große Entscheidungen zu treffen und sich durchzuringen, es doch zu tun.
Gut, hören wir mal.
All or nothing, yes!
Unterwegs mit Prominenten. Wir sind heute in Bolsen, genauer gesagt in Gerdau, im Landkreis Uelzen, bei Uelzen. Und wir haben uns verabredet mit Volker Krause, dem Biomüller hier aus Bolsen. Und wir sind jetzt, wie ich schon versprochen habe, hier zum Nukleus, zum Kern Ihres Wirkens gegangen, nämlich zur Bolsener Mühle.
Die Mühle selbst ist das Backsteingebäude auf der rechten Seite. Das steht da seit 1851. Diese beiden Türme oder dieser Doppelturm, das sind Getreide. Silozellen. Und darin wird Getreide eingelagert, die verschiedenen Getreidearten, die wir verarbeiten, Dinkel, Weizen, Roggen und in kleinen Mengen auch Gerste.
Wir gehen zur Mühle, ja?
Ja. Und in dem Mühlengebäude selbst ist nur die Verarbeitungstechnik, ja, die eigentliche Mühle.
700 Jahre alt, habe ich gelesen.
Der Ort ist gut 700 Jahre alt, die Mühle ist auch vor über 700 Jahren erstmalig erwähnt, und das sind jetzt schon über 750 Jahre. Der Standort ist höchstwahrscheinlich aber schon 1000 Jahre alt, weil am Ende des 10. Jahrhunderts die typischen Wassermühlenstandorte in der Lüneburger Heide am Ende des 10. Jahrhunderts eben besetzt waren.
Und wie lange ist sie im Besitz der Krauses?
2019 werden es 100 Jahre.
Ja, ist ja auch schon länger. Also Vater und auch Großvater?
Seine Tante war das.
Seine Tante.
Und von, okay, hat das von seiner Tante geerbt.
Ja, und ihr Vater war ja hier nicht nur der Müller und damit einer der Honoratioren, sondern er war auch Bürgermeister.
Für eine gewisse Zeit, 7 Jahre, wenn ich richtig mich erinnere, war er Bürgermeister und nebenher, ja.
Warum sind Sie noch nicht Bürgermeister?
Da hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit durch diese rasante Entwicklung.
Wie lang ist Ihr Arbeitstag?
Na, sagen wir mal 10 Stunden.
Bleibt nicht viel Zeit fürs Privatleben.
Doch, schon auch, ne? ist ja noch Zeit.
Okay.
Ich habe es nicht so weit zur Arbeit. Also der Weg zur Arbeit ist 2 Minuten lang.
Ja.
Da haben andere Mitbürger das wesentlich schlechter.
Wir haben im Rücken ihr Elternhaus,
ja.
Genau, so 20, 30 Meter entfernt.
Das heißt, zur Mühle habe ich es nur 10 Sekunden.
Ist denn hier nun was denkmalgeschützt oder nicht?
Nein. Das, was so denkmalgeschützt aussieht, das haben wir hier aus eigenem Antrieb so gelassen, ja, und so gestaltet.
Ich muss die Mühle noch mal versuchen zu beschreiben mit Ihrer Hilfe.
Ja.
Wir haben hier ein rotes Backsteingebäude mit 3 Stockwerken. Wunderbar erhalten mit, wie nennt man das noch, solchen horizontalen Querriegeln.
Diese
aus
Zierleisten aus auch Backstein.
Aha. Also so im Grunde genommen, wie man das so kennt, so ein altes Fabrikgebäude, wo man noch architektonisch auch ein bisschen Wert drauf gelegt hat, dass es schön aussieht, ne?
Ja, wundert man sich manchmal bei alten Gebäuden, wo man dachte, naja, die hatten seinerzeit doch weniger Geld als heute.
Ja.
Und trotzdem hat man für die Verzierung der Gebäude, auch bei Wohnhäusern, sich doch sehr viel mehr Mühe gegeben, sehr
häufig. Profaner Zweck und doch ein schönes, ja, Aussehen. Okay, wir gehen mal rein.
Das zeige ich gleich.
Das Geräusch, das wir hier hören, ist das so ein bisschen das Geräusch Ihrer Kindheit?
Ja, und auch der Geruch.
So, wir sind jetzt wieder rausgegangen, die Tür ist zu. Und es ist einfach zu laut, hat mir unser Tonkollege gesagt, für ein Gespräch. Volker Krause, nochmal zu der Mühle jetzt hier. Was passiert hier in dieser Mühle?
Also, wir haben vorhin gesagt, dass in den hohen Gebäuden Getreide gelagert wird. Und aus den verschiedenen Zellen wird das unterschiedliche Getreide zur Verarbeitung in die Mühle gefördert, und zwar pneumatisch, das heißt mit Luft. Und hier alle Getreidepartien werden zunächst mal gereinigt. Und alle Prozesse in der Mühle nutzen alle 4 Etagen dieses Gebäudes aus. Das heißt, von oben nach unten fällt das Getreide immer von einer Anlage zur nächsten,
ja,
in der Reinigung. Naja, man braucht, hat verschiedene Anlagen, die entweder den Staub herausziehen, kleine Körner raussieben, dann Steine, die leichten Körner von den schweren Körnern trennen, die Steine aussortieren und so weiter. Mhm. Und das sind verschiedene Anlagen, die, wenn ich sie nebeneinander stehen hätte, müsste ich sozusagen einen energieaufwendigen Transport gewährleisten. Mhm. Und man nutzt natürlich den Fall von oben nach unten, den freien Fall aus, um diese Energie einzusparen.
Und unten spart auch Platz. Schon in Säcke? Oder?
Nein, in dem Moment, wo das Getreide fertig gereinigt ist, wird es zunächst mal in einen Zwischenbehälter gesammelt, der entweder vor der Mühle steht oder andere Zwischenbehälter vor der Flockenanlage. Wir stellen auch Flocken her. Oder eben aus dem rohen Getreide werden Schrote hergestellt. Das ist ein relativ einfaches Mahlverfahren, ein Einwegverfahren, wo ich im Grunde grobe Schrote, also einfach geschnittenes Korn, für die gröberen Brotsorten, die wir so alle kennen,
man denkt ja erstmal an Mehl. Wird denn Mehl hier auch entstehen?
Das Mehl wird in der eben beschriebenen, wie Öfen aussehenden Anlage über die Walzenstühle hergestellt, über einen nacheinander und parallel laufenden Prozess, 14 verschiedene Durchläufe, und nach jedem Mahldurchgang wird das Getreide auseinandergesiebt oder das Mahlgut gesiebt, und alles, was sich da an Mehl schon heraussieben kann, wird in eine Mehlzelle gefördert und da wird dann später abgesackt.
Sie sind ja nicht selber Landwirt, das heißt, das Getreide wird Ihnen geliefert. Wer sind denn Ihre Lieferanten?
Wir haben 2 Hauptlieferanten, das sind 2 Erzeugerzusammenschlüsse, die jeweils einmal aus 80 und einmal aus 100 Landwirten bestehen. Das sind dann schon 180 Landwirte. Und dann haben wir noch einzelne Lieferanten, die etwas größer sind als Lieferanten, sodass wir insgesamt ungefähr 200 Lieferanten, landwirtschaftliche Betriebe in Norddeutschland haben.
Alle aus der Region oder auch von Bayern?
Aus der größeren Region, Nordostniedersachsen bis Schleswig-Holstein. Und das geht auch nach Mecklenburg-Vorpommern etwas, ja, und nach Sachsen-Anhalt.
Und alles Biolandwirte?
Alles Biolandwirte.
Woher wissen Sie, dass Sie sich auf die verlassen können?
Es gibt eine europäische Verordnung, die EG-Bio-Verordnung, die zunächst mal die Anbaurichtlinien festlegt. Und diese Verordnung hat auch hervorgebracht ein Kontrollsystem. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Das sind private Kontrollstellen, die im Auftrag oder unter Kontrolle staatlicher Stellen die jährlichen Kontrollen durchführen, die Pflichtkontrollen, und die aber auch spontane, sporadische Zwischenkontrollen durchführen.
Toll.
Und dann gibt es noch die Lebensmittelüberwachung, die regelmäßig oder unregelmäßig auch aufkreuzt und Proben zieht und auf Rückstände zum Beispiel achtet, aber nicht auf den Produktionsprozess beim Landwirt. Das ist ja vorgelagert.
Gut, da muss man Vertrauen haben, aber man kann sich auch auf bestimmte Prüfstellen verlassen. Hat es denn schon mal einen Fall gegeben, wo es so ein bisschen ins Rutschen kam und Sie Angst hatten?
Ganz, ganz selten. Also mit deutscher Rohware haben wir jetzt seit, ich denke, 15 Jahren überhaupt keine, nicht mal Grenzprobleme gehabt. Nicht mal so an der Grenze der Nachweisbarkeit zu finden. Pflanzenschutzmittelrückstände haben wir nicht mehr gehabt. Wir haben selbst ein Beprobungssystem. Das heißt nicht, dass wir das analysieren können, aber wir ziehen eigene Proben und zwar nicht wenig. Das macht einen großen Aufwand, um nicht nur auf Rückstände zu untersuchen zu lassen, sondern auch auf Einhaltung zum Beispiel der Diätverordnung. Die müssen wir einhalten, wenn die Produkte für kleine Kinder gedacht ist.
Ja, nehmen wir nochmal die Backwaren, die wir in der Backstraße begegnet sind. Da kommen ja eine Menge Zutaten dazu. Da ist es ja nicht nur das Getreide, sondern Backmittel und so weiter.
Genau.
Wie kontrollieren Sie, dass das auch den Bio-Richtlinien von Bioland, das ist ja so der Bereich, in dem Sie, glaube ich, vermarkten auch entspricht.
Ne? Ja, das heißt, alle diese Zutaten, die aus dem Ausland, vieles ja auch im Ausland, ne, was hier gar nicht wachsen kann, unterliegt der gleichen Gesetzgebung. Das heißt, der Importeur hat uns dann vorzulegen sein eigenes Kontrollzertifikat und auch meistens auch Analyseergebnisse dieser jeweiligen Partien. Es gibt nämlich Rohstoffe, die neigen dazu, bestimmte Schadstoffe anzuziehen. Das muss nicht unbedingt darauf schließen lassen, dass der Anbauer irgendwie gegen die Verordnung verstoßen hat. Es gibt also auch Anreicherungen von Schwermetallen, die nicht zulässig sind oder die man nicht in die Lebensmittelverarbeitung geben sollte. Dann. Also all diese Analysen, die teilweise auch unsere Kunden fordern, werden dort abgefordert, wo sie lückenhaft sind, lassen wir selber nachuntersuchen.
Wir haben jetzt Besuch bekommen. Herr Schröder, Otto Schröder ist da, ein Wegbegleiter von Volker Krause, kann man sagen. Sie sind, glaube ich, 5 Jahre älter, 70. Volker Krause ist 65. Sie waren früher mal Bürgermeister hier.
Bürgermeister hier in Brösen, bis 67 geworden bin und dann habe ich das an Jüngere abgegeben.
Und Landwirt. Wie war er denn als Kind? War da so ein Schlingel oder ein ganz braves Kind?
Ich weiß nicht, ob er Schlingel war, aber wir kennen es von Kindertagen an. Man reibt sich mal, man macht vieles miteinander gemeinsam und wir sind eigentlich seitdem befreundet, feiern zusammen unsere Geburtstage und versuchen auch immer wieder gemeinsam unser Dorf nach vorn zu bringen.
Aber, das muss ich natürlich sagen, es gab auch mal Auseinandersetzungen. Nämlich damals, als die Familie Krause oder Volker Krause die Backstraße errichten wollte, also seinen Betrieb ja wesentlich erweitern wollte, nämlich von der Mühle, die wir jetzt kennengelernt haben, hin zu dieser am Rande des Dorfes gelegenen Backstraße, die ja nicht ganz ohne ist. Das ist ein großes Unternehmen jetzt geworden. Ne?
Ging darum, dass Sie Schweinehaltung betreiben und Schweinehaltung und einen Lebensmittelbetrieb, den Volker Krause betreiben wollte und jetzt auch betreibt, das vertrug sich nicht so gut, oder?
Wir waren beide in der Entwicklungsphase, aussiedeln zu wollen und das in einer Entfernung von 300 Meter zueinander. Und da lag das eigentliche Problem, dass da Ängste da waren, dass es gut geht. Und das sind dann auch so Reibereien, die mal da sind, die vielleicht auch sein müssen. Richtig ist oder war es wahrscheinlich auch für uns beide, aber dass dann hinterher ein gutes Ergebnis dabei herauskommt.
Hat Krause gesiegt?
Es gab keinen Sieger und es gab keinen Verlierer, denke ich.
Was sagt Volker Krause?
Genauso sehe ich das auch. Ja. Also es gab keinen Sieger, keinen Verlierer. Das ist ein natürlicher Konflikt, den es, glaube ich, auf dem Land und auch in Städten überall gibt. Auch mit Bewohnern gibt es Konflikte, wenn sich Wirtschaft entwickelt, wenn die Landwirtschaft sich entwickelt. Und da muss man Kompromisse suchen und den haben wir wirklich gefunden. Ne?
Wie wirkt sich denn so ein mittelständischer Betrieb mit über 250 Mitarbeitern und einem Umsatz, ich habe es schon mal gesagt, glaube ich, von 42 Millionen, auf so einen kleinen Ort aus? Eher immer positiv oder gibt es da auch Probleme jetzt unabhängig von Ihnen als mit Ihren landwirtschaftlichen Problemen?
Ich sehe da nicht die großen Probleme, ich sehe es eher sehr positiv.
Bringt das ja viel Verkehr mit sich, zum Beispiel?
Ja.
Lastwagenverkehr?
Ja, ich glaube nicht, dass das hier als schlimm empfunden wird. Und es ist aber so, dass in unserer ländlich geprägten Gegend, gerade hier in der fast toten Heide, wir die Chance haben, noch solche Betriebe zu entwickeln. Und deshalb kann unsere Gemeinde, unser Dorf eigentlich nur stolz darauf sein, dass wir diesen Betrieb hier haben.
Volker Krause, ist Brösen was Besonderes?
Ich glaube ja, jedenfalls nach Aussage vieler Außenstehender, die uns hier besuchen kommen, ist es wohl was Besonderes. Also das liegt sicherlich auch an dem Grundriss des Ortes, mit dem Fluss in der Mitte, mit den großen Baumbeständen mitten im Dorf. Und diese Zone wird ja nicht bebaut. bis auf die Mühle, die ist ja mittendrin als Ausnahme, muss wohl sehr anstrengend gewesen sein, hier überhaupt ein Gebäude hinzubauen, also quasi neben so einem Fluss. Und dann das Dorfleben natürlich. Und das ist schon seit, zumindest seit den frühen 90er Jahren, als wir den Wettbewerb zum ersten Mal durchgeführt haben, das war schon für mich auch
was sehr ist das Besondere am Dorfleben hier? Sonst spricht man ja immer vom sterbenden Dorf, der letzte Arzt zieht weg, die letzte Supermarkt geht weg oder der letzte Einzelhandel und so weiter, letzte Apotheke.
Wie also sieht's hier aus? Erstens gibt es hier noch bis heute noch mehr als einen Landwirt, das ist einmal was. Das gibt Gewerbe, außer uns eben auch noch ein paar Betriebe. Leider ist aber auch da Erosion zu sehen. Wir hatten bis vor kurzem noch eine Tischlerei, die ist nicht mehr da. Wir haben aber noch eine Schmiede. Wir haben einen Betrieb, der Stalleinrichtungen baut. Wir haben Institute, ein Bodenkundelabor, ein finanzmathematisches Institut, zwei logopädische Praxen. Insofern sehr vielfältig. Die Leute wohnen hier nicht nur und schlafen nicht nur hier im Ort, sondern sie arbeiten hier auch und haben deswegen auch miteinander was zu tun. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Und die vielen Vereine muss man noch erwähnen, Feuerwehr, Schützenverein. Es gibt einen Tanzkreis, es gibt eine kleine Theatergruppe, es gibt sonstige private Gruppen, die alle was miteinander zu tun haben. Es gibt den Speicherverein, ganz wichtig. Otto Schröder setzt sich mit seiner Frau da ganz außerordentlich für ein.
Dass da ein Museum drin entsteht.
Das erzählt er sicherlich gleich selber, was da für ein Leben entsteht und was da auch noch weiter passieren soll. Und wenn man das alles zusammennimmt, denke ich, nach dem Motto Reibung erzeugt Wärme, jetzt nicht Streit, sondern diese ganzen vielen Aktivitäten, die hier laufen, zusammen erzeugt eben Vitalität, Jugendlichkeit. Und ich empfinde den Ort wirklich als jung.
Sie haben ja in Hamburg studiert und haben ja auch länger in Hamburg gewohnt, im Studentenwohnheim und so weiter. Bedauern Sie es nicht manchmal doch so in so einer dörflichen Einöde zu sein?
Also, wenn ich meine Bedürfnisse befrage, dann werden die zur Hälfte hier im Dorf befriedigt und zur anderen Hälfte in der Stadt, in der ich dann doch auch durch private Beziehungen sehr häufig bin.
Wo kaufen Sie Ihre neue Hose? Wo kauft man das?
Na, die kaufe ich hier ganz normal in Uelzen auch. Ich bin da nicht so anspruchsvoll, brauche da keine Designerläden.
Und Kino, Theater, wo befriedigt man das?
Kino geht hier auch noch ganz gut, Theater dann schon etwas weniger. Und deswegen, es gibt auch politische Veranstaltungen und alles Mögliche, was so spannend ist, passiert in Hamburg sehr viel. Und dann bin ich auch sehr schnell da.
Uelzen ist kein Anziehungspunkt.
Jedenfalls nicht, der alles abdeckt. Und das muss er auch nicht. Und ich finde, das bleibt auch so und das ist auch gut. Sollen die Dörfer nicht versuchen oder der ländliche Raum nicht versuchen, Stadt zu werden. Das schafft er eh nicht. Und umgekehrt auch nicht. Und von daher sollten sich beide Teile also darüber klar werden, und hier sind sie nämlich im Moment nicht, welchen Wert die jeweils andere Seite hat. Im Moment sollten die Städter bzw. von der Politik auch so gesehen werden, dass der ländliche Raum zu wenig berücksichtigt worden ist. Und es gibt auch wenig Entwicklungsprogramme dafür und wenig Konzepte. Und deswegen sagen wir hier eher, so gut wir können, nehmen wir es selbst in die Hand.
Okay, wir machen da mal einen Punkt. Und bevor uns Otto Schröder, früher Bürgermeister und Landwirt, erzählt, was es mit diesem Speicher auf sich hat, machen wir eine Musik. Und nach der Musik gehen wir erstmal zu dem direkt hier vor uns befindlichen Elternhaus der Krauses. Aber die Musik, Volker Krause, was sollen wir spielen?
Ja, jetzt hören wir Rod Stewart, Windy Town. Und das erinnert mich auch an den letzten Urlaub wieder. Gesicht in die Sonne und dann in Gedanken. Eben da lässt man die nasse Stadt sozusagen, die windige Stadt so hinter sich und träumt.
Musik kommt.
Driving down from the Highland Line, we'd done some gigs on the Clyde and the Tyne. They flew us in from the Hamburg Strip, the taste of Dusseldorf still on our lips. And on the bus there's a friend of mine, we go way back to the scene of the crime.
sit up front and share a cigarette and try to remember what we tried to forget. He said, do you remember? He said, do you recall? I said, yeah, I remember. Oh, I remember it all. Every time the cold wind blows, every time I hear the sound, late night train shutting down by the river, I remember when the town.
So, jetzt sind wir Sehr im doll, früheren Sehr, Elternhaus. Sehr Herr Krause, ist ja herrlich hier. Ich beneide Sie. Ein wunderbar lichtdurchfluteter, ja fast Wintergarten, oder ist das so ein bisschen übertrieben? Aber ich sehe viele Fenster und viel Licht und einen sehr großen Raum. Und ich glaube, da ist auch ein, ist das ein Kamin?
Kaminofen, ja.
Wunderbar. Mensch, Mensch, Mensch. So lebt man auf dem Lande, ja. Wenn man Geld hat.
Das Haus war ja schon hier.
Sind Sie Millionär?
Ja, wenn man das Ganze, was dort steht, was zu sehen ist, wenn man das versilbern würde, dann würde so eine Million wohl rauskommen, das kann man schon sagen. Aber
das haben Sie nicht vor. Und was Sie nachher damit vorhaben, das so können wir nachher nochmal besprechen.
Genauso wie das Ackerland vom Landwirt, das ist auch nur Geld wert, wenn man es verkauft.
Okay, gut, ja. Wir setzen uns mal einen Moment. Herr Schröder ist immer noch dabei, der Wegbegleiter und frühere Bürgermeister. Und wir warten so ein bisschen auf die Schwester, ich glaube die ältere Schwester, stimmt
ja,
das?
Ja.
Volker Krause, wir wollen Sie noch ein bisschen besser kennenlernen als Person. Wir haben viel über Politik und auch über Ökonomie und über Ihren Betrieb gehört. Ich frage Sie jetzt einfach mal, wie schalten Sie ab? Sie haben ja einen 10-Stunden-Tag, das ist eine ganze Menge. Wie schalten Sie ab? Was machen Sie? Lesen? Sport?
Ja, Sport mache ich auch tatsächlich. Aber das hat eher Vernunftgründe, um mich fit zu halten. Ich lese viel, ich höre gerne Musik. Ich verbringe natürlich die Zeit, wenn sie hier ist, die ist nicht jeden Tag hier, meine Lebensgefährtin. Und das alleine ist schon abendfüllend. Da müssen die ganzen Geschehnisse des Tages, im Wesentlichen aber auch der Politik, des öffentlichen Lebens durchgekaut werden. Also das ist schon abendfüllend. Ich gehe sehr gerne spazieren, wir zu zweit auch. Ich gehe auch alleine, komme im Moment nicht ganz so viel dazu, nach draußen ins Revier, in die Jagd.
Ja, jagen Sie, Sie haben einen Jagdschein.
Ich habe einen Jagdschein und da komme ich im Moment ein bisschen wenig dazu, aber das gehört auch dazu.
Wenn man nach Hobbys fragt, was ist das Hobby?
Das Hobby ist tatsächlich, das würde ich normalerweise dazu zählen, aber wie gesagt, kommt zu kurz. Und ansonsten ist es tatsächlich eher das Lesen und ich sammle nichts. Also insofern gibt es da keine Hobbys, aber das...
Was liest Volker Krause?
Im Moment lese ich die Bücher von Elena Ferrante. Mhm. Davor habe ich über die Hillbillies ein Buch gelesen, jetzt auch gerade im Urlaub, über einen Erklärungsversuch für die amerikanische Gesellschaft, wieso sie jetzt einem wie Trump auf den Leim gegangen ist.
Sie haben
in einem Satz gesagt.
Sie haben keine Kinder.
Ich habe keine Kinder, leider nicht.
Ja. Wir sprechen nachher nochmal drüber, wie es dann mit Ihrem Unternehmen weitergehen soll. Lassen wir das jetzt erstmal. Wir haben jetzt noch einen Gast, Volker Krause Schwester, nämlich Annegret Krause, die hier im Ort lebt, die Lehrerin war. Ist das richtig soweit?
Ja. Ja, auch Lehrerin, ja.
Sie sind jetzt pensioniert und sind jetzt auch Teil der Posener Mühle, richtig?
Ja, ich arbeite an 2 halben Tagen in der Woche in dem Bereich, den ich vorher auch betreut habe, in der Berufsorientierung. Also es geht natürlich, wie auch bei der Ausbildung, darum, Fachkräftenachwuchs zu bekommen und vor der Ausbildung kann es sein, dass es wichtig ist, für junge Leute Praxiserfahrungen zu machen und von der Schule aus Betriebspraktika zu machen. Und diese Praktikanten und die Kooperation mit den Schulen, die damit verbunden ist, betreue ich.
Mhm. Ja. Ist die Posener Mühle ein Familienbetrieb?
Im Prinzip ja, aber nicht mehr nur, denke ich. Aber die Familie identifiziert sich mit dem Betrieb, zumindest also in unserer Generation. Und das heißt, emotional sind wir schon immer noch beteiligt. Ansonsten muss man ehrlicherweise dann auch sagen, also wir sind ja nicht in gleicher Weise aktiv.
Das Unternehmen ist drüber hinaus gewachsen, ne?
Weit, weit.
Aber es gab mal eine Phase am Anfang, wo das, nehme ich an, für Volker Krause schon eine große emotionale Stütze war, dass hier auch eine Familie lebt.
Das müsste er sagen.
Was sagt er?
Ob es eine emotionale Stütze war.
Naja, am Anfang war das ja schon eine sehr Wie soll ich sagen? Ich habe das gemerkt, ein Jahr lang war ich alleine hier im Ort. Da ist noch keiner mitgekommen. Meine Freundin, meine damalige nicht, meine Schwester nicht und sonst keiner. Da ist mir schon plümerant geworden. Die Stimmung war nicht besonders toll, war vor dieser großen Aufgabe, so sich alleine dazu empfinden. Und als sie danach kam, in der Zeit danach, fühlte es sich dann doch wärmer an. Ja? Und das ist so ein emotionaler Rückhalt, auf den man, wenn man ehrlich ist, nicht verzichten kann.
Hätten Sie sonst bestimmte Entscheidungen anders getroffen? Nicht so riskante Entscheidungen?
Das weiß ich nicht mehr. Die wichtigen Entscheidungen, die wir dann ökonomisch getroffen haben, ne, die, glaube ich, haben ganz entscheidend mit dem Menschen zu tun, der jetzt leider gestorben ist, der aber 35 Jahre hier die Backbetriebe aufgebaut hat, mein Wegbegleiter und Freund Helmut Vollmer.
Auch Teil der Familie fast, oder?
Würde ich auch so sagen, ja.
Gibt es denn noch so eine Art, ich sag's mal ganz blöd, Lagerfeuer, um das man sich familiärerweise versammelt, einmal in der Woche oder einmal am Tag? Frage ich nochmal Annegret Krause.
Nein, nicht so häufig, das kann man nicht sagen. Das Lagerfeuer war eigentlich unsere Mutter, um die man sich in regelmäßigen Abständen versammelte. Also, und wir betrachten das jetzt als Aufgabe, das irgendwie wieder zu beleben und weiterhin ein familiäres Lagerfeuer zu haben. Aber das ist nicht so einfach, wenn so ein Kristallisationskeim fehlt.
Die ist 102 Jahre alt geworden.
Ja.
Unglaublich. Ja, Volker Krause nickt?
Ich nicke,
genau. Okay,
das ist ja ein schönes Bild mit dem Lagerfeuer.
Ja. Passt gut.
Wir haben viel zusammen gegessen auch.
Ja.
Ne? Mit der ganzen Familie, dann mit beiden Teilen.
Aber solche Treffen gibt es im Moment nicht mehr so.
Ach doch. Familientreffen hatten wir doch gerade.
Ja, also wir, mein Mann und ich, versuchen das jetzt wieder zu beleben, indem wir sagen, also wenigstens einmal im Jahr, lieber zwei- oder dreimal Treffen der Familie bei uns im Haus. Wir haben die Infrastruktur dafür und anknüpfend an die Geburtstage meiner Mutter oder andere Anlässe wie Weihnachten oder so etwas, dass wir dann versuchen, unsere Familie wieder zusammenzubekommen. Jetzt ist es erstmals gelungen.
Okay.
Das war sehr schön, ja.
Ja. Ihr Bruder, Ihren Bruder kann ich mir auch in der Politik vorstellen?
Ja, kann ich auch.
Und? Ich auch. Haben Sie ihm geraten? Oder?
Nein, würde ich nicht tun, das ist zu aufreibend.
Er hat jetzt schon einen aufreibenden Job, ne?
Ja, das ist, man hat eine andere Art von Widerständen dann zu bestehen und mit denen umzugehen. Ich glaube, er könnte es zwar, aber ich weiß nicht, ob es ihm gut tun würde.
Was sagt Frau
Gekauke? Er nickt schon wieder.
Er nickt schon wieder, also nicht?
Nein.
Okay.
Nein, jetzt nicht mehr, nein.
Volker Krause, wir hören wieder Musik. Was soll es jetzt sein?
Ja, jetzt kommt ein Lied von Rosenstolz, das heißt, wenn du jetzt aufgibst, und spiegelt vielleicht so ein bisschen wider, in welcher Situation man mit solchen Aufgaben in so vielen Jahren konfrontiert werden kann und die alle ermuntern können, dann eben nicht aufzugeben.
Wir hören Rosenstolz.
Und du hast viel zu lang den Schatten gesehen. Und viel zu lang war alles grau um dich. Du kannst ruhig klagen, denn es reicht. Die stärkste Seele wird mal schwach. Und jede Nacht, wenn du nicht schlafst, die Armee des Wahnsinns bei dir klopft. Wenn du dann durchdrehst, ist's erlaubt. Doch wer hat dir den Mut geraubt, wenn du jetzt aufgibst, wirst du's nie verstehen. Du bist zu weit, um umzudrehen. Vor dir der Berg, du glaubst, du schaffst es nicht. Doch dreh dich um und sieh, wie weit du bist. Im Tal der Tränen liegt auch Gold. Komm, lass es zu.
verstehen, du bist zu weit, um umzudrehen. Wenn es auch weh tut, so wird es doch geschehen. Die dunkle Nacht wird mal vergehen.
Unterwegs mit Prominenten. Wir sind in Bohlsen im Landkreis Uelzen und haben uns mit Volker Krause verabredet, haben schon viel von ihm gehört, über sein Familienleben, über sein Arbeitsleben. Und zum Schluss wollen wir uns jetzt nochmal in Bohlsen, 20, 30, 40 Meter vom Elternhaus, das wir auch schon kennengelernt haben, entfernt, einen alten Speicher ansehen, Otto Schröder. Was hat es mit dem auf sich?
Ja, der Speicher hat auch seine eigene Geschichte. Er stammt hier aus dem Dorf, wurde hier vor 30, 40 Jahren abgebaut und im Museumsdorf in Hössering eingelagert, bis man sich dann vor 20 Jahren entschieden hat, den Speicher doch nicht wieder aufzubauen.
Gut, gehen wir mal rein, ne?
Ja.
Also was soll hier jetzt rein in den Speicher?
In den Speicher rein soll das dörfliche Leben.
Das ist ein bisschen klein fürs dörfliche Leben?
Ja, das kommt man auch noch hin. Okay. Wir haben hier diese Größe und haben versucht, hier Leben reinzubringen. Das war uns anfangs auch nicht so klar, was wir damit machen. Aber wir haben dann angefangen, Vortagsabende zu machen, wo uns die alten Bohlser erzählt haben, wie sie in Bohlsen gelebt haben, beziehungsweise noch mehr fast, wie sie nach Bohlsen gekommen sind. Wir haben in Bohlsen viele Kriegsflüchtlinge, die aus Ostpreußen gekommen sind. Die haben aus ihrer Heimat passiert. Das hat sogar dazu geführt, dass wir uns dann auch einmal in einen Bus gesetzt haben und dahin gefahren sind, um uns deren alte Heimat anzugucken. Es geht aber auch darum, hier kleinkulturelle Veranstaltungen zu machen, Musikabende zu machen, Reiseberichte vorzutragen. Wir sind also allem gegenüber offen und beschäftigen uns hier auch damit, wie Dorf sich in Zukunft entwickeln könnte. Ja. Und da kommen wir vielleicht zu dem, was Sie angesprochen haben. Volker Krause hat uns hier ein Fachwerkgerüst von einem ehemaligen Zwei-Ständehaus zur Verfügung gestellt. Und wir träumen in einer Initiativgruppe im Dorf davon, dieses Gebäude hier wieder aufzurichten, um genau dahin zu kommen, wo Sie gesagt haben, das Dorf ist Dorf viel zu klein. Hier können wir vielleicht mit 40, 50 Leuten einen Vortagsabend machen, aber hier kann zum Beispiel kein Geburtstag drin gefeiert werden oder sowas. Mhm. Und deshalb möchten wir dieses Zwei-Ständehaus, das eben angesprochen habe, hier wieder aufstellen, wenn wir es hinkriegen.
Jetzt nochmal an Sie, Herr Krause, die Frage, wir haben ja schon erfahren, dass Sie keine Kinder haben. Wir werfen mal wieder oder wir lenken mal wieder den Blick auf Ihr Unternehmen, auf die Bohlsener Mühle, auf die Bäckerei und den Mühlenbetrieb. Wie wird das weitergehen? Sie sind jetzt 65, auch Sie werden nicht ewig leben. Haben Sie schon Ideen?
Also das sind ja gar nicht so, in dieser Größenordnung gibt es ja viele Betriebe, die nicht als Familienbetrieb weitergeführt werden, obwohl das immer noch eine Option ist, aber in einer Rechtsform, die noch nicht ganz klar ausgestaltet ist. Geführt wird das Unternehmen jetzt schon zum Teil von einem weiteren Geschäftsführer, der nicht aus der Familie stammt. Und so werden wir den Betrieb auch weiterentwickeln, dass er alleine stehen kann. Und ob er in Form einer Familienstiftung weitergeführt wird oder in anderen Mischformen, das steht noch offen. Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Das ist aber in nächster Zeit auch zu klären. Der Verkauf des Unternehmens ist nahezu ausgeschlossen, sag mal. Sowas ist immer die Ultima Ratio. Das würde den Charakter des Betriebs ändern. Das würde, glaube ich, auch die Funktion des Betriebs für die Region ändern, weil die Agenda größerer Unternehmen, die so etwas machen, sieht eigentlich anders aus als unsere Agenda, nämlich zwar einen gesunden Betrieb zu haben, aber dann doch durchaus ein wichtiger Bestandteil einer Region zu sein und da auch sich entsprechend einzubringen. Mhm. Und nicht einfach nur die monetäre Seite zu sehen, die Interessen von Gesellschaftern zu vertreten, die teilweise gar nichts zu tun haben mit dem Ort, an dem das Unternehmen steht. Und das ist für mich eigentlich ein absolutes No-Go. Ich denke, ich kann das vermeiden.
Mhm. Ja. Das soll es gewesen sein, unterwegs mit Prominenten, diesmal aus Bohlsen. Wir haben uns getroffen mit Volker Krause von der Bohlsener Mühle. Wir haben einen Rundgang gemacht, der mir sehr gefallen hat, auch wenn das Wetter heute nicht so ganz toll war. Aber immerhin, Herr Krause, war es ja trocken. Und bevor ich mich verabschiede und meinen Dank richte auch an Otto Schröder, den früheren Bürgermeister und auch langjährigen Wegbegleiter von Volker Krause und natürlich auch an Annegret Krause, der älteren Schwester, würde ich gerne noch eine Musik spielen und natürlich wieder Ihrem Wunsch entsprechen. Und der lautet wie, Herr Krause?
Jetzt hören wir Konstantin Wecker und der sagt, sage nein. Und das richtet sich an all die Entwicklungen, die wir teilweise beobachten können und die wir uns für die Zukunft nicht leisten können.
Da spricht wieder der eher Politiker.
Ja.
Okay. Ja, wir hören Konstantin Wecker. Und nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte.
Wenn sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn sie dann in lauten Tönen saufend ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen, dann steh auf und misch dich ein, sage nein. Meistens rückt dann ein Herr wichtig die Geschichte wieder richtig, faselt von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu Genüge. Mach dich stark und bring dich ein, zeig es diesem dummen Schwein, sage nein. Ob als Penner oder Sänger, Banker oder Müßiggänger, ob als Priester oder Lehrer, Hausfrau oder Straßenkehrer, ob du 6 bist oder 100, sei nicht nur erschreckt verwundert, tobe Zürne, bring dich ein, sage nein. Und wenn aufgeblasene Herren dir galant den Weg versperren, ihre Blicke unter Lallen nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der Rheinstern heim und her, tritt nicht ein in den Verein, sage nein!